Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine-Nut-Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Peter Wohllebens populärwissenschaftliches Sachbuch Unser wildes Erbe untersucht den Menschen nicht als von der Natur losgelöstes Vernunftwesen, sondern als Tierart, deren evolutionär entstandene Verhaltensmuster weiterhin wirksam sind. Im Zentrum steht die Spannung zwischen unserem Wissen über ökologische Krisen und unserem tatsächlichen Handeln. Warum zerstören Gesellschaften ihre eigenen Lebensgrundlagen, obwohl die Folgen bekannt sind? Wohlleben verbindet dafür Erfahrungen aus der Forstwirtschaft, Naturbeobachtungen, Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie aktuelle Studien. Mit Vergleichen aus Tier- und Pflanzenwelt hinterfragt er die Vorstellung, der Mensch sei die Krone der Schöpfung oder könne seine biologischen Voraussetzungen mühelos durch Vernunft überwinden. Das Buch ist weder eine reine Evolutionsdarstellung noch ein klassischer Klimaratgeber. Sein Zweck liegt darin, menschliche Kurzfristorientierung, Bedürfnisbefriedigung und Konkurrenzverhalten als Voraussetzungen nachhaltiger Probleme verständlich zu machen. Aus diesem Verständnis leitet Wohlleben die Frage ab, wie Regeln und Lebensweisen gestaltet sein müssen, damit sie mit menschlichen Neigungen rechnen, statt sie zu ignorieren. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, der Mensch als Tierart Abschied von der Vorstellung vollständiger Selbstkontrolle. Wohllebens Ausgangspunkt ist eine bewusst nüchterne Einordnung. Menschen sind biologisch Teil der Natur und deshalb nicht grundsätzlich von den Mechanismen ausgenommen, die Verhalten bei anderen Arten prägen. Die verbreitete Selbsterzählung, Vernunft und Technik hätten uns aus evolutionären Bindungen befreit, erklärt für ihn nur unzureichend, weshalb Menschen trotz umfassenden Wissens oft gegen langfristige eigene Interessen handeln. Das Buch stellt damit nicht in Abrede, dass Menschen planen, moralisch urteilen und Institutionen schaffen können. Es verschiebt jedoch den Blick auf die Voraussetzungen, unter denen diese Fähigkeiten eingesetzt werden. Entscheidungen entstehen häufig nicht erst nach einer umfassenden rationalen Abwägung, sondern sind von unmittelbaren Bedürfnissen, Gewohnheiten und sozialem Verhalten mitgeprägt. Die Vergleiche mit Tier- und Pflanzenwelt dienen dabei nicht dazu, menschliche Gesellschaften schlicht mit Tiergruppen gleichzusetzen. Sie sollen sichtbar machen, dass Anpassung an Umweltbedingungen, Sicherung von Ressourcen und Reaktionen auf Knappheit allgemeine biologische Fragen sind. Die zentrale Konsequenz lautet: Wer menschliches Verhalten verändern will, sollte nicht von einem jederzeit souverän handelnden Individuum ausgehen. Nachhaltige Politik und persönliche Orientierung müssen berücksichtigen, dass Einsicht allein noch keine Verhaltensänderung garantiert. Zweitens, kurzfristige Bedürfnisbefriedigung als Konflikt mit ökologischem Langfristdenken. Ein Hauptproblem sieht Wohlleben in der Diskrepanz zwischen kurzfristig attraktiven Entscheidungen und langfristig notwendigen Begrenzungen. Viele ökologische Schäden entstehen nicht, weil ihre Ursachen völlig unbekannt wären, sondern weil ihr Nutzen und ihre Kosten zeitlich auseinanderfallen. Ressourcennutzung, Konsum oder Bequemlichkeit liefern unmittelbare Vorteile. Folgen wie Klimaveränderungen, Artenverlust oder erschöpfte Rohstoffe wirken oft verzögert, verteilt und schwer greifbar. Das Buch deutet diese Neigung zur Gegenwart nicht als bloßes individuelles Versagen, sondern im Zusammenhang mit einer evolutionär geprägten Orientierung an verfügbaren Chancen und unmittelbarer Sicherheit. In früheren Umwelten konnte es sinnvoll sein, zugängliche Ressourcen zu nutzen, statt auf unsichere spätere Möglichkeiten zu setzen. In einer global vernetzten Industriegesellschaft kann dieselbe Tendenz jedoch zerstörerische Größenordnungen erreichen. Daraus ergibt sich eine wichtige analytische Verschiebung. Appelle an Einsicht und Verzicht bleiben begrenzt, wenn sie gegen dauerhaft belohnende Alltagsstrukturen antreten. Wohlleben verknüpft diese Beobachtung mit der Klimakrise, deren Bewältigung Umverteilung, Einschränkungen und gemeinsames Handeln verlangt. Gerade diese Anforderungen kollidieren mit dem Wunsch, erworbene Vorteile zu sichern. Das Buch macht verständlich, warum die Anerkennung wissenschaftlicher Fakten und wirksames Handeln so oft auseinanderfallen. Drittens, Ressourcen. Konkurrenz und die Grenzen eines Fortschrittsbegriffs ohne Naturbezug. Wohlleben hinterfragt einen Fortschrittsbegriff, der menschliche Entwicklung vor allem an technischem Können, Wachstum und Beherrschung der Umwelt misst. Die Fähigkeit, Natur umzuwandeln, ist für ihn kein Beweis dafür, dass der Mensch außerhalb ihrer Gesetzmäßigkeiten steht. Im Gegenteil, gerade die enorme Reichweite menschlichen Wirtschaftens verschärft die Folgen von Verhaltensmustern, die auf Aneignung und Sicherung von Ressourcen gerichtet sind. Der Mensch nimmt dabei eine Sonderrolle ein, weil er seinen Lebensraum in einem außergewöhnlichen Ausmaß verändern und ausbeuten kann. Diese Sonderrolle ist aber keine Entlastung von ökologischen Abhängigkeiten. Nahrung, Wasser, stabile Klimaverhältnisse und funktionierende Ökosysteme bleiben Bedingungen menschlichen Lebens. auch wenn moderne Gesellschaften diese Grundlagen im Alltag leicht aus dem Blick verlieren. Die Kritik zielt daher nicht pauschal auf Technik oder Zivilisation, sondern auf die Illusion, Folgen ließen sich dauerhaft auslagern oder durch spätere Innovationen automatisch beheben. Durch den naturkundlichen Blick verbindet das Buch Ökologische Grenzen mit Fragen des Selbstverständnisses. Wer die Erde ausschließlich als Vorratslager betrachtet, übersieht die Wechselwirkungen, von denen die eigene Gesellschaft abhängt. Wohlleben plädiert damit für einen realistischeren Begriff von Wohlstand. Er müsste die Erhaltung der Lebensgrundlagen als Voraussetzung, nicht als nachrangigen Kostenfaktor behandeln. Viertens, Klimakrise als Verhaltens- und Verteilungsproblem, nicht nur als Wissensdefizit. Die Darstellung der Klimakrise erhält bei Wohlleben eine verhaltensbiologische Dimension. Informationen über Erderwärmung, Emissionen und ökologische Risiken sind in vielen Gesellschaften verfügbar. Dennoch bleiben Maßnahmen häufig hinter dem zurück, was wissenschaftlich geboten erscheint. Das Buch erklärt diese Lücke nicht allein durch Unwissen, sondern durch widerstreitende Interessen und instinktnahe Reaktionen auf Verlust. Wirksamer Klimaschutz verlangt, fossile Routinen aufzugeben, Ressourcen anders zu verteilen und bestimmte Formen des Verbrauchs zu begrenzen. Solche Veränderungen können als Bedrohung des persönlichen Status, der Sicherheit oder vertrauter Lebensweisen wahrgenommen werden. Deshalb lösen sie Widerstand aus, selbst wenn die langfristige Notwendigkeit anerkannt wird. Diese Perspektive verhindert eine vereinfachte moralische Trennung zwischen aufgeklärten und unvernünftigen Menschen. Die Spannung betrifft grundsätzlich alle, weil kurzfristige Vorteile und langfristige Gemeingüter unterschiedlich erlebt werden. Gleichzeitig warnt die Analyse vor einer Entschuldigung durch Biologie. Instinkte mögen erklären, warum Veränderung schwierig ist. Sie machen sie nicht unmöglich. Vielmehr folgt daraus, dass Lösungen sozial tragfähig, nachvollziehbar und strukturell verankert sein müssen. Der Text lenkt den Blick somit auf die Bedingungen kollektiven Handelnsregeln. Anreize und gesellschaftliche Vereinbarungen müssen die ökologische Langfristperspektive gegen die Macht unmittelbarer Vorteile absichern. Schließlich, die menschliche Natur akzeptieren, um realistischere Wege zur Nachhaltigkeit zu öffnen, der konstruktive Kern des Buches liegt in der Forderung, menschliche Natur weder zu verklären noch zu verleugnen. Wohlleben argumentiert, dass eine lebenswerte Zukunft eher erreichbar wird, wenn Gesellschaften die fortdauernde Wirkung evolutionärer Prägungen anerkennen. Akzeptanz bedeutet dabei nicht Resignation oder die Behauptung, Menschen seien zwangsläufig gierig und unfähig zur Kooperation. Sie bedeutet, Erwartungen an individuelles Verhalten realistischer zu gestalten. Wenn Menschen auf unmittelbare Belohnungen, Zugehörigkeit, Sicherheit und Gewohnheit reagieren, sollten nachhaltige Lösungen diese Faktoren einbeziehen, statt ausschließlich an abstrakte Pflichten zu appellieren. Daraus lässt sich eine praktische Lesart ableiten. Zunächst gilt es, das eigene Verhalten als Teil größerer Muster wahrzunehmen. Anschließend wird sichtbar, warum bloße gute Vorsätze häufig instabil bleiben und weshalb dauerhafte Veränderungen unterstützende soziale und politische Rahmenbedingungen benötigen. Das Buch bleibt vor allem eine Diagnose und Deutung menschlichen Verhaltens, kein detailliertes Handbuch mit einem festen Maßnahmenkatalog. Gerade darin liegt sein Ansatz. Es fordert dazu auf, ökologische Zukunftsfragen mit einer realistischen Anthropologie zu verbinden. Die Natur wird nicht zur romantischen Gegenwelt der Zivilisation, sondern zum Maßstab für Abhängigkeiten, Grenzen und Handlungsmöglichkeiten. Wer diese Perspektive übernimmt, kann Nachhaltigkeit weniger als moralische Zusatzleistung und stärker als Schutz der eigenen Lebensbasis verstehen. Zusammenfassend: Unser wildes Erbe richtet sich an Leserinnen und Leser, die Umwelt- und Klimafragen nicht nur technisch oder politisch, sondern auch als Fragen menschlichen Verhaltens verstehen möchten. Besonders geeignet ist es für Menschen, die wohllebenszugängliche Naturvermittlung schätzen und eine verständliche Einführung in den Zusammenhang von Evolution, Instinkten, Konsum und ökologischer Krise suchen. Fachwissenschaftliche Detaildebatten oder ein systematisches Programm konkreter Klimapolitik stehen dabei nicht im Vordergrund. Der Gewinn des Buches liegt vielmehr in einem Perspektivwechsel. Es erklärt die verbreitete Kluft zwischen besserem Wissen und tatsächlichem Handeln nicht vorschnell als Charakterschwäche, sondern als Ausdruck langfristig wirksamer biologischer und sozialer Disposition. Das kann helfen, persönliche Vorsätze ebenso wie gesellschaftliche Lösungen realistischer zu beurteilen. Im Feld populärer Umweltbücher unterscheidet sich Wohllebensansatz durch seine konsequente Verbindung von Naturbeobachtung und Selbstanalyse der menschlichen Spezies. Statt den Menschen lediglich als Verursacher ökologischer Schäden zu verurteilen oder Natur romantisch zu idealisieren, fragt er nach den Ursachen unseres widersprüchlichen Handelns. Seine Vergleiche mit anderen Lebewesen machen abstrakte Überlegungen anschaulich ohne dass die Grundfrage an Dringlichkeit verliert. Gerade diese Verbindung aus evolutionsbezogenem Blick, ökologischer Gegenwartsdiagnose und gut lesbarer Darstellung macht das Buch zu einer anregenden Lektüre für ein breites Publikum. Wenn Sie unterstützen möchten, Peter Wohlleben, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.